Schatz.
Nein, ich bin verheiratet. Ja, Vater, hab einfach Dank, dass wir jetzt... Hab Dank, dass wir jetzt einfach hier zusammenkommen können, ob trocken oder nass, ist jetzt gerade egal. Schenke einfach, dass wir jetzt auch für dich offen sind, dass wir das, was Storch betet, dass uns das erreicht, dass wir auftanken können, zur Ruhe kommen können und dass wir einfach auch uns am Wochenende holen können und gestärkt in die nächste Woche gehen können. Hab Dank dafür. Amen.
Dankeschön. Amen. Danke, danke, Amen, danke, Amen, danke, Amen, danke, Amen, danke, Amen. Danke, 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 Amen, danke, ja. Boah, hier kann man ja eine Stecknadel fallen hören. Hat jemand eine?
Die Wasserflasche hat man gehört.
Ja, genau, die Wasserflasche habe ich gehört. Das hat mich auf die Stecknadel gebracht. Ich glaube, ich wollte noch mal eben zwei Sachen wiederholen von gerade, weil die mich sehr beeindruckt haben und euch auch beeindrucken sollen. Das eine war, meine Güte, das Wort vergessen. Genau, das Wort Umstimmer irgendwie, dass Gott der Tröster ist und dass das bedeutet, dass er der Umstimmer ist. Das fand ich gut. Das habe ich noch nie gehört, irgendwie das Wort. Also ich kenne, dass man Leute umstimmt, aber hatte gerade in dem Zusammenhang noch nie gedacht, dass Gott ein Umstimmer ist. Aber im Grunde ist das ja tatsächlich wahr. Also wenn jemand tröstet, dann bringt er uns ja von einer Stimmung in die andere. Das heißt, irgendwie er verändert unsere Stimmung. Und wenn Gott unsere Stimmung verändert, dann hat er uns umgestimmt. Und vielleicht hilft das echt manchmal, mit solchen Worten mehr da dran zu gehen, als mit Tröster, weil Tröster irgendwie auch immer sowas, irgendwas Komisches, Weiches hat, und Umstimmen auch mal durchaus anders sein kann. Und ich habe das selber ganz oft erlebt und ich hoffe, ihr auch, irgendwie, dass Gott das tatsächlich macht, irgendwie, dass man total traurig zu ihm kommt oder wütend und dann in diesen Prozess des Umstimmens kommt und auf einmal merkt, wie meine Stimmung hat sich total geändert. Und es war jetzt gerade so stark, dass ich da nochmal irgendwie gerne beten möchte. Ist irgendjemand hier, der umgestimmt werden muss, der schlechte Stimmung gerade hat und gerne gute Stimmung hätte? Dann wäre jetzt echt eine super Möglichkeit. Okay, da ist eine Person. Oder jemand, der traurig ist und lieber fröhlich werden wollte. Keiner, das ist cool. Keiner traurig hier? Keiner traurig. Unglaublich, damit liegen wir, glaube ich, weit über dem Landesdurchschnitt. Irgendjemand hier, der blöd ist und gerne nicht mehr sein möchte? Okay. Okay, dann bete ich eben und sag einfach nachher irgendwie mit Amen, wenn du auch umgestimmt werden willst. Jesus, ich danke dir, dass du echt ein Umstimmer bist, Herr. Ich danke, dass du unsere Stimmung ändern kannst, wir von negativ auf positiv, Herr. Ich danke dir, dass du uns von harten Leuten irgendwie zu mitleidigen Menschen machen kannst. Ich danke dir, dass du uns von Leuten, die ein kaltes Herz haben, in Leute verwandeln kannst, die ein heißes Herz haben. Gott, danke, dass du uns von traurigen Leuten in fröhliche Leute verwandeln kannst, von unruhigen Leuten in ruhige, von traurigen in fröhliche. Und ich bete irgendwie, dass das jetzt hier passiert, Gott. Ich bete irgendwie gerade, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber bitte gerade für die Leute, die gerade aufgezeigt haben, bitte dich, dass du kommst, Heiliger Geist, dass du ihnen Umstimmung gibst, dass du sie veränderst. Wir beten, dass schlechte Stimmung verschwindet, dass gute Stimmung stattdessen kommt. Gott, ich bete, dass Fröhlichkeit kommt hier so im Laufe des Abends. Ich bete, dass geistliche Auferbauung kommt im Laufe des Abends. Gott, ich bete, dass keiner, der hier leer angekommen ist, leer wieder geht, sondern dass wir alle gefüllt werden. Ich bete, dass jeder, der irgendwie eine komische Stimmung hat, mit einer positiveren Stimmung nach Hause geht und dass wir einfach wir was von dir mitbekommen hier und dass wir es erleben, dass du ein Umstimmer bist, Herr. Und ich bitte dich, dass du es jetzt auch tatsächlich mal nicht wie auf diese tätschelhafte Weise machst, sondern irgendwie auf argumentative Weise. Bitte dich, dass du uns die Gründe zeigst, warum wir auch anders umgehen können mit unseren Gefühlen und dass du uns einfach wieder dabei hilfst und uns die richtige Richtung weist und dass du uns umstimmst. In Jesu Namen danke, dass du es tust. Das zweite war ein total fantastischer Tipp, der, glaube ich, auch noch von keinem hier gegeben worden ist. Nämlich, man kann tatsächlich das Internet nutzen, um sich geistlich aufzubauen. Und normalerweise passiert das ja gar nicht. Und ich meine, es gibt so viele Seminare irgendwie gegen Internetpornografie-Sucht beispielsweise. Und so viele Leute, die sagen, das Internet ist einfach brandgefährlich. Und das ist richtig. Also ich meine, jedes Ding irgendwie kann man gut und schlecht nutzen. Und viele Menschen nutzen das Internet schlecht. Und vielleicht wäre es einfach mal irgendwie dran, das Internet positiv zu nutzen. Und eine wirklich gute Sache ist, sich mal Anbetungsvideos anzuschauen oder irgendwelche Anbetungsclips sich anzuhören. YouTube ist total voll damit. Also ich habe einige der besten und tiefgehendsten Anbetungslieder tatsächlich über YouTube irgendwie kennengelernt und nachher erst die CD gekauft. Also das ist auch irgendwie total gut. Am besten mal irgendwie Anbetung eingeben oder noch ein bisschen schlauer das englische Worship. W-O-R-S-H-I-P ist ein fürchterliches Wort. Das, was dahinter steht, ist eine sehr geniale Sache, nämlich einfach Anbetung. Aber in unserer neumodischen Welt sagt ja keiner mehr Anbetung, sondern man sagt immer Worship. Deswegen findet man da einfach mehr Videos. Gut, damit bin ich fertig und würde jetzt anfangen zu predigen, du Dödel. So ist nicht. Das, ja, du kriegst einen Button und das kommt auch irgendwie ins nächste Mitarbeiterheft. Irgendwie, wer im Dödelbereich mitarbeiten will, der muss einfach dich fragen. Aber eigentlich geht es um was ganz anderes. Nämlich, es geht um was total Seriöses. Ich wollte nämlich weitermachen mit dem Thema, das ich letzte Woche angefangen habe, das vor mir mein Bruder Daniel angefangen hat und das möglicherweise niemals vollendet werden wird, solange wir auf dieser Seite des Himmels uns befinden. Nämlich, ich würde gerne nochmal über Anbetung reden. Und es ist nach wie vor ein Thema, das mir total auf dem Herzen ist, das ich echt absolut wichtig finde. Ich finde es entscheidend, wie das Christen lernen, Gott anzubeten. Und dass wir vielleicht diesen komischen Ausdruck Lobpreis, den wir oft so verwenden, dass wir den einfach mal rausschmeißen und an was ganz anderes denken, nämlich an Anbetung. Einfach, dass wir Gott begegnen und dass das irgendwie etwas in uns macht. Und dass es nicht so ist, wie Lobpreis machen. Das ist so, ich hole mal irgendwie die Gitarre und spiele mal ein paar Lieder und singe irgendwie ein bisschen dazu und dann habe ich nachher Lobpreis gemacht. Darum geht es halt überhaupt nicht, sondern es geht wirklich daran, irgendwie diesen Gott des Universums anzubeten, ihn ganz persönlich zu begegnen, sich vielleicht von ihm umstimmen zu lassen in seiner Gegenwart, aber wirklich ihn zu suchen, etwas von ihm mitzunehmen, das ist Anbetung. Und Lobpreis ist oft so irgendwie so ein bisschen weicher irgendwie benutzt und mehr vom Menschlichen her gedacht. Aber eigentlich geht es wirklich darum, Gott anzubeten. Und das ist eine Sache, die auch sehr stark von ihm ausgeht, wo wir vielleicht oftmals mehr seine Impulse aufnehmen als unseren eigenen nachgehen. Und deswegen ist das Wort eigentlich zu bevorzugen. Jetzt habe ich festgestellt, dass echt über Anbetung predigen schrecklich ist. Es ist ganz leicht, über Lobpreis zu predigen, aber es ist ganz schwer, über Anbetung zu predigen. Einfach weil das Thema total mystisch ist, immer was Geheimnisvolles dabei, etwas, was man mit Worten nicht ergreifen kann, was man nicht so richtig versteht und noch weniger dann in eine Predigt kleiden kann. Und das macht mir die Sache echt schwer. Zudem habe ich heute eine E-Mail gekriegt von meiner Frau, die mir ein Foto geschickt hat. Ja, wir schreiben uns viele E-Mails, das ersetzt so die komischen Post-its am Kühlschrank. Es wird heute auch... Wir haben kein Wohnzimmer. Wir haben zwei Büros irgendwie und da wollen wir natürlich auch nicht drin gestört werden. Und deswegen ist das mit E-Mails total super. Also fragt einfach nicht nach. Irgendwie ist das wirklich total gut. Irgendwie ist es auch modern und gibt uns deswegen ein gutes Gefühl, weil wir ja beide schon aus den 70ern kommen. Also es ist auf jeden Fall richtig, richtig gut, wie das ist. Aber darum geht's ja eigentlich gar nicht. Also eigentlich hatte sie mir ein Foto geschickt von einem Kalenderblatt. Und da steht drauf, gucke ich nochmal eben nach, nicht, dass ich das falsch zitiere. Es gibt Gedanken, die klüger sind als die Leute, die sie haben. Und ich dachte so, ja. Und ich dachte so, ja, das stimmt. Und mir ging es also gerade heute wirklich irgendwie ganz genauso, dass ich dachte, ich habe da ein paar wirklich richtig gute Gedanken und noch besser irgendwie Gefühle. Also ich habe das teilweise gar nicht so richtig mit dem Kopf verstanden, sondern mehr mit dem Herzen verstanden und habe mich echt manchmal irgendwie gefragt, auch so in dem Vorbereitungsprozess, wo ich dann irgendwie Bibel gelesen habe, wie ich das irgendwie rüberbringen soll, irgendwie, weil das, was ich so von Gott empfunden habe in dem Moment, das war irgendwie ganz schwer in Worte zu kleiden und dann eine Predigt draus zu machen. Und so dachte ich, ja, das ist tatsächlich wahr. Irgendwie, es gibt Gedanken, die sind klüger als die Leute, die sie denken. Und es gibt auch Gedanken, die sind tiefer als die Leute, die sie haben. Und es gibt ja diesen ganzen Bereich. Und ich fühle mich gerade irgendwie genau so, wenn ich heute zum zweiten Mal quasi über wahre Anbetung gepredigt habe. Ich bitte euch, die ganzen Sachen heute mal nachzulesen, weil ich habe eine längere Geschichte hier, die im Alten Testament steht. Und das ergibt auch Sinn, weil vieles, was über Anbetung gesagt ist, in der Bibel eben im Alten Testament steht und nicht im Neuen Testament. Aber heute ist die Geschichte einfach zu lang. Also es geht von 1. Chronik 13 bis 1. Chronik 16. Und das wollte ich euch jetzt nicht irgendwie zumuten, euch drei komplette Kapitel vorzulesen. Und deswegen lest das doch einfach mal nach, wenn ihr mit dem Predigthören fertig seid. Weiß jemand, was das dahinter mir ist? Jawohl, es ist die Bundeslade. Ja, aber du hast doch Indiana Jones gesehen, oder? Echt? Ich bin total schockiert. Ich habe es gerade noch bei, ich habe heute Nachmittag noch wie bei Wikipedia nachgeguckt und habe gelesen, das Ding ist verschollen. Und jetzt wissen wir alle, wo es ist. Es ist bei Thomas. Das ist ja total. Okay, also in Thomas Bernsteins Zimmer, das auf seiner einsamen Insel Atlantis ist, befindet sich auch die Bundeslade. Die Bundeslade ist was total Geiles im Alten Testament. Die Bundeslade ist eigentlich jetzt erstmal nur eine Kiste. Also auch so wie das abgebildet ist hier ungefähr, so muss sie ausgesehen haben. Es war eine sehr schöne Kiste, die von außen komplett mit Gold verkleidet war. Also allein schon der Materialwert der Bundeslade war gigantisch hoch. Aber was noch viel wichtiger ist, war der Inhalt der Bundeslade. Die war nämlich nicht nur einfach leer, sondern in der Bundeslade waren die originalen 10 Gebote, die Gott persönlich Mose gegeben hat, als er auf dem Berg war. Und die wurden natürlich sehr hoch in Ehren gehalten und deswegen hat man diese schöne Kiste gebaut und hat sie da reingetan, damit sie immer irgendwie damit transportiert wird. Und die Bundeslade ist immer in Verbindung gebracht worden mit der Gegenwart Gottes. Also Gott hat da sein Wort gegeben und sein Wort ist reingekommen in diese Lade. Und deswegen hat man sich immer so vorgestellt, da wo die Bundeslade ist, da ist auch Gott. Und es war natürlich jetzt nicht, dass irgendwelche Israeliten das wirklich so hundertprozentig wörtlich genommen haben und gesagt haben, dass immer nur Gott da ist, wo die Bundeslade ist. Oder gar, wenn man den Deckel aufmacht, dann ist eben nicht Thomas Oma da drin, sondern ist Gott persönlich da drin. Das hat sich keiner so vorgestellt, sondern es war natürlich immer irgendwie etwas Symbolisches. Aber es war einfach Symbol dafür, dass Gottes Gegenwart jetzt irgendwie gerade da ist und wahrhaftig irgendwie anwesend ist. Und damit war natürlich die Bundeslade irgendwie etwas total Kostbares, wo man in Israel nicht drauf verzichten wollte, weil es einfach wichtig war. Und wenn ihr das mal mit einer Konkordanz lest, vielleicht habt ihr eine Konkordanz, ist so ein Buch, da stehen alle Wörter drin, die in der Bibel vorkommen und da gibt es eine Stellenangabe dazu. Und wenn ihr mal überall nachguckt, wo Bundeslade steht, dann werdet ihr auch sehen, dass diese Bundeslade was Besonderes war. Wenn die Bundeslade bei den Israeliten war, dann hat es meistens etwas damit zu tun gehabt, dass Gott mit ihnen geredet hat oder sie haben angebetet. Wenn die Bundeslade bei Feinden war, dann ging es den Feinden meistens ziemlich schlecht. Und so hat die Bundeslade immer was ausgelöst. Und jetzt hier in dieser Geschichte, die ich erzähle, ist es quasi genauso. Die Bundeslade wird also nach einiger Zeit, wo sie bei den Philistern waren, das war ein kriegerisches Nachbarvolk der Israelis, wird sie jetzt von David wieder zurückgebracht nach Jerusalem. Und es war so, dass die Bundeslade eben quasi in Kriegsgefangenschaft geraten ist. Man hatte Krieg geführt gegen die Philister haben gewonnen, haben die Bundeslade mitgenommen, hatten danach jede Menge Stress mit dem Ding. Und nach so ein paar Jahren haben die dann also gesagt, okay, das wollen wir nicht mehr haben. Wir haben das zuerst hier im Tempel unseres Gottes Dagon aufgestellt und das Resultat war irgendwie, dass jedes Mal, wenn wir morgens in den Tempel gekommen ist und dann lag Dagon da auf seinem Angesicht vor der Bundeslade und das eine Mal war sogar sein Kopf ab und auch noch die Hände ab und also, um die lange Geschichte kurz zu machen, wir wollen die Bundeslade nicht mehr haben und wir geben die auch gerne kostenlos irgendwie nach Israel zurück. Hauptsache, wir sind das Ding endlich los. Und dann hat es noch ein paar Jahre gedauert, also es war gar nicht so leicht, die Bundeslade dann nach Israel zurückzuholen. Und dann kommt König David und er holt diese Bundeslade und will sie jetzt wieder zurückbringen nach Jerusalem. Da gibt es einen langen Zug und das dauert irgendwie ganz schön lange, weil die Bundeslade erst in irgendwelchen Außenbezirken Israels war und dann sagt König David, wir holen das Ding jetzt nach Hause. Und es hat deswegen so lange gedauert, weil er auch noch Gott eine große Ehre erweisen wollte. Und deswegen ist man immer ein paar Schritte gegangen und dann wurde ein Stier geopfert mit lautem Bimbamborium. Und dann ging man wieder ein paar Schritte, dann war der nächste Stier dran, dann ging man wieder ein paar Schritte, dann wurde ein Stier geopfert und so weiter. Und so dauerte das also echt eine Ewigkeit. Ich habe nicht versucht auszurechnen, wie lange das dauert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit ein paar Tagen geschehen ist, sondern das wird also richtig, richtig lange gewesen sein, wie es gedauert hat, bis die Bundeslade dann wieder in Jerusalem war. Und als die Bundeslade also wieder in der Stadt ankommt, tickt David vor Freude aus. Und die Geschichte ist total legendär, also empfehle ich euch auch mal irgendwie das nachzulesen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. David hatte sowieso ein unheimliches Herz für Anbetung und hat die meisten Psalmen geschrieben, die überliefert sind im Alten Testament, also den größten Teil eigentlich der Anbetungsmusik geschrieben oder der Anbetungsgedichte geschrieben. Und jetzt, wo die Bundeslade kommt, rastet David total aus und er moscht da vor der Bundeslade rum. Manche Bibelübersetzungen lesen sich so, als ob er sich gar irgendwie die Klamotten vom Leib gerissen hat dabei und entweder irgendwie ganz nackt oder in Unterbuchse, das lässt sich nicht so genau rekonstruieren, da vor der Bundeslade irgendwie auf und nieder gehüpft ist und einfach total abgegangen ist vor Freude darüber, dass Gottes Gegenwart jetzt wieder in der heiligen Stadt ist. Und das ist so der erste kleine Punkt, den ich mal machen möchte. Ich glaube, Gottes Gegenwart schafft Freude. Und Freude ist total super für Anbetung. Und das kann man sich eigentlich schon mal irgendwie so ganz gut merken. Also wenn so eine depressive Stimmung da ist, dann mag das vielleicht irgendwie an den Musikern liegen, aber es liegt niemals an Gott. Da, wo wirklich irgendwie Gott da ist und wo echt Anbetung ist, da wird Freude sein. Und zwar immer und hundertprozentig. Das kann eigentlich fast nicht anders sein. Es mag mal irgendwie Ausnahmen geben, in Nehemia war auch mal so diese Sachen, wo sie das Gesetz vorlesen und alle werden traurig, aber so das Normale ist eigentlich, da wo Gott ist, ist Freude. Und deswegen ist Freude eigentlich auch schon so ein guter Gradmesser. Also wenn du wissen willst, ist wirklich irgendwie der Herr gerade da oder nicht und du stellst fest, du wirst irgendwie traurig oder gelangweilt oder kriegst ein totes Herz, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, da stimmt irgendwas nicht, denn wo der Herr ist, da ist Freude. Und dann, wo David gerade vor dem Herrn tanzt und sich zum Affen macht, wird dann die Bundeslade komischerweise nicht dahin gebracht, wo sie eigentlich hingehört. Und das ist so der Punkt, auf den ich hinaus will. Und wenn ihr das mal irgendwie ganz vorsichtig nachlest, da im 1. Chronik oder im 2. Samuel, das ist, glaube ich, auch nochmal berichtet, dann ist das eine total merkwürdige Sache. Es gab nämlich für die Bundeslade eine Behausung. Das war die Stiftshütte. Und die Stiftshütte war im Grunde genommen nichts anderes als ein sehr großes Zelt, also vielleicht ungefähr so groß wie ein großes Partyzelt heute. Und in dieser Stiftshütte gab es einen abgestellten Bereich, und das war nochmal ein Zelt. Und in diesem Zelt wurde die Bundeslade aufbewahrt. Und da durfte keiner rein. War ja auch logisch, das war das heilige Ding überhaupt. Und deswegen durften vielleicht Leute in den Vorhof, also die Priester zumindest. Aber es war nur einmal im Jahr, dass der Hohepriester in diesen inneren Bereich hinein durfte, in dieses Allerheiligste oder Tabernakel, sagt Luther, glaube ich, hinein durfte, um da mal sauber zu machen und abzustauben. Aber ansonsten durfte keiner dahin, wo diese Gegenwart Gottes ist. Und jetzt bei David ist es irgendwie ganz anders. Irgendwie er lässt die Bundeslade nicht in die Stiftshütte bringen, sondern er lässt sie in die sogenannte Hütte Davids bringen. Und die Hütte Davids war auch ein Zelt, ein bisschen kleiner, also die Abmessungen stehen da nicht so ganz genau, aber die Hütte Davids hatte keine Unterteilung. Das heißt also, die Bundeslade ist nicht irgendwie in dieses Geheimversteck gekommen, sondern die Bundeslade ist einfach in einem Zelt abgestellt worden und David selber und die Priester konnten reingehen und konnten Gott da anbeten in der Gegenwart Gottes. was erstmal so in der Stiftshütte nicht möglich gewesen ist, weil die Bundeslade da abgetrennt war. Aber jetzt war die Gegenwart Gottes mitten in diesem Zelt. Und jeder, der da Priesterdienst versehen hat oder David selber, der manchmal zum Beten reingekommen ist, hat also nicht wie von einer Zeltwand angebetet, sondern er hat gebetet vor dieser Bundeslade. Und das ist natürlich schon mal erstmal echt ein mächtiges Symbol. Also wir wissen das, als Jesus gekreuzigt worden ist und als er gestorben ist, da ist der Vorhang im Tempel durchgerissen, also das Ding, wo die Bundeslade hintergestanden hat, so als Symbol irgendwie dafür, dass die Trennung zwischen Gott und dem Menschen bricht. Und hier nimmt David das also eigentlich schon mal vorweg und sagt so, nein, wir wollen das nicht, wir wollen nicht die Bundeslade irgendwie abtrennen, sondern ich will, dass die Bundeslade frei zugänglich ist für die Leute, die Gott anbeten. Und dann heißt es hier, man trug die Lade Gottes in das Zelt, das David für sie aufgestellt hatte, setzte sie an ihren Platz in der Mitte des Zeltes und brachte Brandopfer und Heilsopfer vor Gott dar. Als David mit dem Darbringen der Brand- und Heilsopfer fertig war, segnete er das Volk im Namen des Herrn und ließ an alle Israeliten, Männer und Frauen, je einen Laib Brot, einen Dattelkuchen und einen Traubenkuchen austeilen. David bestellte für den Dienst vor der Lade des Herrn Leviten, die den Herrn, den Gott Israels, rühmen, loben und preisen sollte. Ein paar Erklärungen vielleicht dazu, weil das so manchmal ja ein bisschen komisch klingt. Also Brandopfer und Heilsopfer bedeutet einfach, dass im Alten Testament so die übliche Form des Gottesdienstes war, dass Tiere geschlachtet wurden und verbrannt wurden. Es gab verschiedene Opfer für verschiedene Dinge und die hat David jetzt hier halt alle weitergegeben oder hat das alles gemacht, irgendwie um den Herrn in Israel wieder willkommen zu heißen. Danach hat er an alle Kuchen ausgeteilt, das ein bisschen gelacht, als ich das so zum ersten Mal gelesen habe. Was so dahinter steht, ist, David hat sich so gefreut, dass er sagte, okay, heute muss jeder in Israel an meiner Freude teilhaben und deswegen kriegt jeder in Israel was richtig Leckeres von mir geschenkt. Und das, worauf er gekommen ist, war eben Traubelkuchen und Dattenkuchen. Dattel- und Traubenkuchen und ein Laib Brot. Und das hat also jeder gekriegt im Land und konnte dann teilhaben an der Freude, die David hatte. Und das Letzte, was vielleicht komisch ist, ein Levit ist nicht nur etwas, was einem gelesen wird, sondern Leviten waren die Priester damals. Also ist einfach irgendwie ein anderes Wort für Priester, die David dahingestellt hat, um vor der Lade Gottes anzubeten. Jetzt ist ja diese Sache schon mal ohnehin total seltsam. Wenn man mal so darüber nachdenkt, da ist ein Volk, das hat einen Gottesdienst, der Tempel war noch nicht gebaut, aber es gibt ein Heiligtum, nämlich diese Stiftshütte. Und dann kommt irgendwie der herrlichste, heiligste Gegenstand Israels zurück und er wird nicht dahingestellt, wo er hingehört, sondern da wird was ganz Neues für gebaut, ist das ja ohnehin schon mal was total Komisches. Jetzt gibt zum Glück wie das Neue Testament David ja recht, aber ich kann mir vorstellen, wie das damals, wie alle theologischen Zeitschriften Artikel da drin hatten, die sich damit beschäftigt haben, warum David das denn jetzt gemacht hat und eigentlich kann das doch gar nicht sein und wir haben doch hier den besten Lobpreis überhaupt irgendwie und unsere Stiftshütte ist total super und das hat doch immer so geklappt und schon seit Mose, seit der Wüstenwanderung hat doch die Stiftshütte irgendwie da gestanden und das geht doch eigentlich gar nicht, wie das David jetzt da was Neues macht und wie kann er das denn rechtfertigen? Und dazu kommt noch eine Sache, die viel seltsamer ist, nämlich in der gleichen Bibelstelle steht auch, dass die alte Stiftshütte immer noch verwendet wurde. Also die haben jetzt auch nicht gesagt, ja, neues Heiligtum, sondern in der alten Stiftshütte, da ging der Gottesdienst einfach weiter, als ob nichts gewesen wäre. Und das ist eine Situation, auf die ich euch da mal so ein bisschen aufmerksam machen will. Denn es ist total seltsam eigentlich, wie das ein Gottesdienst weitergehen kann, ohne dass die Gegenwart Gottes da ist. Aber genau so war das. Die waren in der Stiftshütte, haben vor der Zeltwand gestanden, wussten, dass dahinter nichts ist und haben trotzdem weitergemacht wie bisher und haben einfach wie Gott angebetet, obwohl er ja eigentlich irgendwie gar nicht mehr da war. Und auf der anderen Seite ist dann dieses Zelt der Begegnung, die Hütte Davids und da ist die Bundeslade und da wird auch Gott angebetet. Und ich schätze mal, dass die Qualität der Anbetung eine etwas andere war, als in diesem anderen Zelt, wo Gottes Gegenwart nicht war. Und das heißt also, es ist durchaus möglich, dass man einen Gottesdienst macht, der total toll aussieht von außen, aber Gott ist nicht dabei. Und es kann genauso sein, wie dass man einen Gottesdienst macht, der etwas revolutionärer ist, der anders ist, so wie vielleicht als dieser etablierte Gottesdienst, aber da ist Gott. Und mich treffen solche Geschichten immer irgendwie total, weil ich weiß, es ist nicht eine bestimmte Kirche oder sowas, die den Gottesdienst auf die eine Weise feiert oder auf die andere. Es ist nicht so irgendwie, dass alle Landeskirchen geistlich tot sind und deswegen wir die Stiftshütte sind nur ohne Bundeslade und alle charismatischen Gemeinden sind irgendwie total lebendig und deswegen für die Hütte Davids. Also das ist totaler Quatsch. Sondern man findet tatsächlich wie beides in allen Denominationen. Ist ganz egal, wo man hingeht. Man weiß nie genau, ob man in die leere Stiftshütte kommt oder ob man in die volle Hütte Davids kommt. Und es ist noch nicht mal nur bei den anderen so. Das wäre auch immer so schön. Ich würde gerne mal in eine Situation kommen, wo ich mit dem Finger zeigen kann. Aber das funktioniert ja tatsächlich nie. Denn es kann auch bei uns passieren. Also manches Mal irgendwie komme ich hier rein und merke richtig, ja, hier ist die Hütte Davids und Gott ist da und es ist total wunderbar. Und manches Mal ist es ja auch bei uns so, irgendwie, dass wir Lieder singen und eine Predigt hören und Gott ist vielleicht da hinten wie bei Uwe Link oder irgendwie da drüben bei der Gärtnerei. Aber so vom Gefühl her, also zumindest also so wahrgenommen, ist er nicht hier. Und das finde ich total schrecklich. Also ich habe eigentlich wirklich so den Wunsch, wenn ich irgendwo sein möchte, dann ist es die Hütte Davids. Und ich möchte auf keinen Fall in der hübschen Stiftshütte sein, sondern lieber irgendwie in der gammligen, schranzigen Hütte Davids sein, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Und ich habe darüber gebetet und ich habe so ein paar Sachen festgestellt oder so drei Punkte eigentlich, die mir aufgefallen sind. Warum manches Mal Anbetung nicht gerne gesehen wird in Gemeinden oder echtes geistliches Leben nicht gerne gesehen wird in Gemeinden. Und ich glaube irgendwie, dass alle drei Punkte eigentlich was damit zu tun haben, dass die Gegenwart Gottes alles auf den Kopf stellt und dass auf einmal irgendwie die Stiftshütte so mit ihren alten Formen total überflüssig wird und man vielleicht auch merkt, irgendwie, dass etwas nicht stimmt und dass Anbetung sich immer durchsetzen muss gegen einen Traditionsdruck. Und das meine ich jetzt irgendwie wirklich auch mal total bezogen auf uns, irgendwie das, auch wenn ich vielleicht noch andere Beispiele da drin habe, aber das meine ich wirklich bezogen auf uns. Wir sind jetzt auch schon wie 17 Jahre oder sowas alt, also wir haben einen Traditionsdruck hundertprozentig, wir schwimmen irgendwie gegen den Strom, dass wir gewisse Dinge immer schon so gemacht haben und deswegen auch in 45 Jahren irgendwie noch weiter genauso machen wollen. Und wir haben das auch, dass wir falsch abbiegen können, dass wir uns für das entscheiden, was wir kennen, aber irgendwie nicht so dieses neue Wagnis mit Gott eingehen wollen. Und deswegen müssen wir das eigentlich immer wieder mal hören und immer wieder über solche Bibelstellen mal nachdenken und beten, auch wenn das vielleicht mal piekst und wehtut. Aber wer auf dem richtigen Weg bleiben will und sich gegen Erstarrung schützen will, dem bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als sich hin und wieder auch mal irgendwie selbst zu verletzen, indem er die Bibel liest. Und der erste Punkt ist, etwas traditionell vielleicht gedacht oder irgendwie ja historisch gedacht, Anbeter merken, dass die Orgel ein Instrument ist, mit dem man nicht gut anbeten kann. Und das ist, selbst wenn du an gute Orgelspieler denkst, so Raymond Zarek von so einer unbekannten Band namens The Doors, kann einem auch irgendwann mal richtig auf die Nerven gehen mit seiner Hammond-Orgel. Und es ist echt schwer, Intimität zu erreichen mit einer Orgel. Und das heißt nicht, dass Orgeln schrecklich sind, es heißt nur irgendwie, dass so die klassische kirchliche Musik, irgendwie, die wir jahrhundertelang gehört haben, nicht darauf ausgelegt war, dass man überhaupt in der Intimität mit Gott kommt, sondern es ging eigentlich eher darum, dass Gott verherrlicht wird, dass man darüber singt, wie toll Gott ist, wie groß Gott ist, was er für uns getan hat, aber dass sicherlich so ein Erbauungscharakter da war. Aber es geht halt in diesen ganzen kirchlichen Bewegungen ja in erster Linie zumindest nicht darum, dass man jetzt sich auf den Schoß des himmlischen Papas setzt und mit dem ein bisschen Zeit verbringt und kuschelt oder wie man das auch immer ausdrücken will. Und deswegen schaffen echt manche Instrumente, ohne dass sie das wollen, so eine gewisse Distanz. Und das heißt also, wenn Anbetung sich Bahn bricht und durchbricht, dann ändert sich die Bühne. Und das ist eine Sache, die ganz vielen Gemeinden und Christen auch echt extrem schwer fällt, weil es halt einfach wie das ist, wo wir immer drauf gucken. Und wenn das auf einmal irgendwie total anders aussähe, dann gäbe uns das allen ein komisches Gefühl. Und wenn es dann so wäre, dass irgendwann die Orgel nicht mehr spielt, sondern stattdessen irgendwie da mehrere Gitarren stehen und dann irgendwann vielleicht sogar noch ein Schlagzeug, schrecklicherweise, dann macht das natürlich etwas, dann schafft das eine Unruhe. Und deswegen wird viel darüber diskutiert. Also es ist ja, sind viele Gemeinden, die in diesem Zwiespalt stehen, irgendwie Anbetung anzufangen oder bei den alten Strukturen zu bleiben. Und es ist viel Diskussion darüber, ob man das irgendwie so machen kann, ob man da Änderungen machen kann oder nicht. Und es ist wiederum nicht bloß bei den anderen so, sondern ich wage mal zu behaupten, dass wenn wir einen Anbetungsaufbruch hätten, der viel mit Turntables zu tun hat und Videoanimationen, dass es auch ganz schön viele Leute hier bei uns geben würde, die sich fragen, ob denn diese Hottentottenmusik wirklich irgendwie sein muss im Lobpreis oder ob es nicht auch mit dem alten Schlagzeug und den lauten Bässen und sowas reichen würde und ob man wirklich so dieses Moderne braucht. Und ich sag mal, ja, also manchmal wird man das Moderne wirklich brauchen. Es kann gut sein, irgendwie, dass neue Anbetungsaufbrüche genau damit zu tun haben. Es kann auch sein, dass es vielleicht gar nicht mehr irgendwie musikalisch ist und dass auf einmal überall nur noch Leinwände rumstehen und alle Leute irgendwie vor sich hin pinseln, irgendwie, während sie vom Heiligen Geist berührt werden. Und sowas schafft natürlich manches Mal echt Schwierigkeiten und Spannungen. Aber ich glaube, wir müssen, ja, im Englischen sagt man out of the box denken. Ich weiß nicht, wie das, was ist im Deutschen? Aus der Kiste rausdenken, ist ja irgendwie ein bisschen albern. Aber man muss manchmal, genau, man muss über seinen Tellerrand irgendwie manchmal gucken, die eigenen Sachen und die eigene Kultur hinter sich lassen und bereit sein, wie neue Wege zu gehen, um überhaupt irgendwie Anbetung zu kriegen. Und wenn man das nicht macht, dann hängt man wirklich in dem Alten fest und ist wahrscheinlich irgendwann eher in der Stiftshütte als in der Hütte Davids. Das Zweite ist, dass sich sehr sichtbar der Gottesdienstraum ändert, wenn Gottes Herrlichkeit in eine Gemeinde einzieht und Gott angebetet wird. Und das hat damit zu tun, dass man eigentlich im Sitzen Gott nicht wirklich anbeten kann. Und ich weiß, harte Aussage, irgendwie, ich entschuldige mich einfach mal nicht dafür, ihr kennt mich ja, ihr könnt auch gerne irgendwie dann zu Hause ein bisschen über mich schimpfen, wenn ihr das lieber wollt, aber vielleicht halt auch einfach mal irgendwie drüber nachdenken. Es ist irgendwie total komisch, eigentlich sich irgendwo hinzuflezen und wo man auch die Arme noch nicht mal hochkriegt und dann zu versuchen, Gott anzubeten. Das funktioniert hinten und vorne nicht. Und deswegen ist so das nächste Problem, irgendwie so der Raum ändert sich einfach, weil die Stühle rausfliegen, weil man halt vielleicht auch mal ein bisschen tanzen will oder umfallen möchte oder einfach nur irgendwie mal da liegen möchte oder irgendwas ganz anderes machen will, vielleicht knien vor dem Herrn oder sonst irgendetwas anderes. Aber man will ja eigentlich normalerweise der Anbetung einen Ausdruck verleihen und dafür ist Sitzen eigentlich der allerschlechteste Weg. Das schlägt sich auch so ein bisschen in unserem Lied gut nieder. Mir fällt gerade kein einziges Lied ein, wo es heißt, ich sitze in deiner Gegenwart oder so, sondern eigentlich immer, ich stehe in deiner Gegenwart oder mache irgendetwas. Also es hat irgendetwas Aktives. Und ich glaube, das ist auch teilweise zumindest ein Zeichen für Lebendigkeit. Also ich meine jetzt nicht, dass jeder, der irgendwie mit Turnschuhen zum Gottesdienst kommt und ein Handtuch umgehängt hat, deswegen unbedingt ein Anbeter Gottes sein muss. Und dass natürlich man auch manchmal irgendwie sitzen kann und den Herrn anbeten kann oder betrachten kann oder sowas. Aber ich glaube schon, dass das auch ein Zeichen ist für wahre und falsche Anbetung, inwieweit unsere Körpersprache an dem Ganzen beteiligt ist. Und der dritte Punkt ist, Anbetung setzt immer Kreativität frei. Und Gottes Gegenwart setzt auch Kreativität frei, ja schon, weil sie Anbetung freisetzt. Und das heißt, das Dritte, was immer passiert ist, Liederbücher kommen weg. Liederbücher sind eigentlich, oder ja, generell irgendwie geistliche Bücher, es können auch Gebetsbücher, Stundenbücher oder sowas sein, hat eigentlich immer irgendwie was damit zu tun, dass man etwas festschreibt, was niemals festgeschrieben werden sollte. Hat immer irgendwie was damit zu tun, dass man sagt, okay, wir haben jetzt so tolle Lieder und gleich 500 davon, deswegen drucken wir jetzt 50.000 Bücher irgendwie, denn da wird sich jetzt irgendwie nicht mehr viel verändern und selbst meine Kindeskinder und Urenkel werden immer noch irgendwie aus dem blauen DBH singen und deswegen braucht man eigentlich irgendwie gar nichts anderes mehr. Und ich glaube, das stimmt echt hinten und vorne nicht. Also sobald irgendwie Gott kommt, wird Kreativität freigesetzt werden. Da kommen neue Lieder, da kommen irgendwie einfach neue Lieder, neue Anbetungsformen. Und das heißt wieder irgendwie so, dass das Alte hinter sich zu lassen. Deswegen haben wir ja schon mal so einen Kompromiss wenigstens, irgendwie, dass unsere Musiker nur so Klatten haben, wo man dann irgendwie neue Lieder auch einheften kann und alte Lieder ausheften kann, obwohl die, glaube ich, sowieso keiner mehr verwendet, aber so in der Theorie, weil das wirklich eigentlich wie der Tod jeder geistlichen Bewegung ist, dass Bücher geschrieben werden, die sagen, das ist unsere Bewegung, danach geht's eigentlich sowieso immer irgendwie bergab. Also wahre Anbetung hat immer irgendwie was damit zu tun, dass Kreativität kommt, hat auch immer was damit zu tun, da stelle ich mir jedenfalls so vor, dass die Kreativität auch nicht nur irgendwie bei den drei Hansels auf der Bühne bleibt, sondern dass vielleicht mal irgendwie jemand anders mal ein Lied Gott von Gott empfängt, ohne das vielleicht spielen zu können, aber vielleicht mal so einen Text hat, irgendwie was Gereimtes, dass man einer Band weitergibt oder eine Melodie im Kopf, irgendwie die er nicht mehr loskriegt und dann mal zu einem Musiker kommt und sagt, kannst du das nicht mal spielen, irgendwie, ich pfeife das vor und du versuchst mal, das wie am Klavier irgendwie hinzukriegen. Also Kreativität ist einfach wie ein total großes Ding in dem Ganzen. Und deswegen ist es so, dass oftmals, wenn der Heilige Geist kommt und wenn Anbetung kommt, dann verändert es nicht die Stiftshütte, also nicht irgendwie den Gottesdienst, sondern es wird nebenher eine Hütte Davids gebaut. Und das bedeutet im konkreten Fall, dass man mit Lobpreisabenden anfängt, dass es vielleicht einmal im Monat einen speziellen Anbetungsgottesdienst gibt, wo man halt alles anders machen kann als sonst. Aber es ist einfach so diese Schwierigkeit da, diese Gegenwart Gottes in den Hauptgottesdienst wie reinzukriegen und die ganze Gemeinde wieder damit zu infiltrieren. Und wir haben hier auch manches Mal irgendwie die Anfrage, ob wir nicht auch mal irgendwie Lobpreisgottesdienste machen wollten oder irgendwie Anbetungsnächte oder so. Bisher ist das zum Glück nie aus organisatorischen Gründen geklappt oder hat das also nie funktioniert. Aber eigentlich irgendwie denke ich so, seit ich darüber mal ordentlich gebetet habe, dass wir es eigentlich auch gar nicht wollen. Also wir wollen nicht irgendwelche tollen Veranstaltungen, wo man Gott spüren kann irgendwie und da vor ihm auf die Knie geht und einen warmen Schauer seiner Gegenwart empfindet oder so, sondern wir wollen ja eigentlich, wie das in unseren Gottesdiensten ist und nicht, dass man sich dann irgendwie achtmal in der Woche irgendwie durch den Gottesdienst quält und sich darauf freut, irgendwie, dass dann jeden dritten Sonntag im Monat wieder dann der Anbetungsgottesdienst ist. Das wäre ja total schrecklich. Also da fände ich es wesentlich interessanter, wenn wir gemeinsam irgendwie daran dafür beten und Gott bitten und bestürmen, auch mal irgendwie selber irgendwie im Gottesdienst wie aktiver werden, aber irgendwie einfach, dass diese Gegenwart Gottes hier in unser Gottesdienst reinkommt und dass Anbetung so der Punkt ist, den wir echt mal richtig geknackt kriegen. Und ich weiß das ja irgendwie, dass Remscheid überall bekannt ist für Lehre. Also überall werden unsere Predigtkasen gehört und fast egal, wo ich bin, irgendwie überall spricht mich mindestens wie eine Person darauf an, irgendwie, dass das so toll ist, was von uns ausgeht. Aber keiner hat jemals gesagt, dass Remscheid eine Anbetungsgemeinde ist. Und das ärgert mich irgendwie so ein bisschen, also mindestens irgendwie so ein kleines bisschen, einfach weil ich denke, dass nicht unsere erste Berufung ist, dass wir was in den Kopf kriegen und deswegen Lehre nicht, dass das ist, was zuerst im Leib Christi wichtig ist, sondern wir sind alle berufen, Gott anzubeten und aus dieser Anbetung und der Intimität kann es dann vielleicht auch sein, dass gute Predigten kommen und da andere Sachen kommen, aber eigentlich ist das Erste, wofür wir geschaffen sind, wofür wir da sind, die Anbetung. Und deswegen wünsche ich es mir einfach wie total, dass die Gegenwart Gottes hier reinkommt und dass man reinkommt in die Gemeinde und einfach spürt, irgendwie, dass Gott da ist und dass es leicht ist, in dieser Anbetungszeit ihn anzubeten und wenn es schwer ist, dass man sich halt irgendwie durchbeißt und das trotzdem macht. Ich meine, es schmeckt auch nicht jedes Essen gut und trotzdem essen wir das, weil wir wissen, dass es uns schlecht geht, wenn wir es nicht essen. Und so kann man sich auch manchmal durch fürchterliche Qualität der Musik durchbeißen, weil man einfach weiß, dass es genial ist, in Gottes Gegenwart zu kommen. Aber das Ziel sollte eigentlich sein, dass die Herrlichkeit da ist. Und noch eine letzte Geschichte. Ich glaube, ich bin hier schon ganz schön über die Zeit. Ach, ist auch egal. Im alten Kultschock hatten wir mal Besuch. Ich weiß nicht, wie die Leute hießen, die waren auch nur einmal da. Das war so ein schwarzes Ehepaar und die wollten für eine bestimmte Sache gebetet haben. Und ich habe dann nachher mit denen vor den Klos gestanden, an diesem relativ engen Durchgang und habe versucht, mit dem Mann so ein bisschen zu reden. Das hat auch geklappt, irgendwie so eine Mischung aus Englisch und ein bisschen Schulfranzösisch hatte ich noch und er konnte auch schon ein bisschen Deutsch. Irgendwie also hat es irgendwie funktioniert, sich zu verständigen. Und irgendwann sagte der dann so zwischendurch, Deutschland ist echt total komisch. Ich war in Kathedralen und habe nichts von Gott gespürt Und dann kann es ja auch passieren, dass du in eine Kneipe reinkommst, wo alles irgendwie total unchristlich ist und trotzdem spürst du voll den Heiligen Geist. Und das fand ich total super, fand ich echt ein geiles Zeugnis. Also ich mag es lieber, wenn Leute kommen und sagen, es ist total kacke bei euch, aber ich habe den Herrn gespürt, als wenn Leute kommen und sagen, ha, total super, irgendwie bunte Wände, irgendwie alles total schick hier. Aber seid ihr eigentlich auch Christen oder steht das nur drauf? Also wenn das ist, dann finde ich das immer ganz schrecklich und definitiv ein Grund, Buße zu tun. Also macht vielleicht einfach mal mit, irgendwie lasst uns zusammen irgendwie dafür beten, wie das Gottes Herrlichkeit hier noch mehr einzieht und in einem viel, viel höheren Maße, als wir das kennen. Und ich glaube, wir machen das auch jetzt einfach mal sofort, denn wenn ich sage, lasst uns das machen, dann macht das sowieso keiner, nicht aus bösem Willen, sondern halt einfach, weil man es vergisst. Ne? Und das kenne ich ja selber. Ja. Wenn ich mir irgendwas vornehme, kann das sein, dass ich es morgen nicht mehr weiß. Und deswegen bin ja auch ein Mann. Ihr kennt das, ne? Also Männer machen immer, was sie versprechen. Man muss sie nicht jedes halbe Jahr daran erinnern. Okay, wir werden jetzt einfach beten. Und das Gebet ist, wir wollen uns Gott ausliefern und wir beten, dass Gott dieses Opfer unseres Lebens auch erfüllt und hier mit seiner Herrlichkeit reingeht.